Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast mit Maria von Schädel-Plätzen. Sie ist Top-Managerin und Gründerin der Karriereplattform Dual Shift. Herzlich willkommen, Maria.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Maria, du hast so viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht in unterschiedlichen Märkten, in unterschiedlichen Branchen. Für dich in der heutigen Zeit, ist diese Zeit, sind diese Veränderungen, vor denen wir stehen, schwierig oder aufregend?
Die heutige Zeit ist ja aufregend, wenn auch schwierig, weil ich glaube, wir kennen das alle aus den letzten so 10, 15 Jahren. Wir haben sehr viel Aufschwung erlebt in unseren Firmen, in unseren Rollen. Und wo wir heute stehen, ist eine Zeit, die es zumindest für mich so noch nicht gab. Mit vielen Unsicherheiten, vielen Veränderungen, vielen makroökonomischen, geopolitischen Veränderungen, die wir erstmal auch dann wiederum so ins Unternehmen interpretieren müssen. Und das heißt, es ist total aufregend und, glaube ich, auch eine persönliche Erfahrung, eine Lernkurve, die jeder eigentlich so, jeder in seinem Portfolio mit haben sollte, sag ich mal, im Arbeitsportfolio. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch sehr herausfordernd, weil es auch darum geht, das Team engmaschig mitzunehmen, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen und auch gerade jetzt vielleicht sogar noch stärker zu führen als in der Vergangenheit.
Da sind wir dann schon beim Thema Leadership, ne? Also du sagst, das Team engmaschig mitzunehmen. Du hast mal gesagt, es gibt viele Führungskräfte, die sind so mit ihrer eigenen Agenda unterwegs. Wir müssen das Team mitnehmen. Wie gelingt dir das? Weil du kennst internationale Teams, ihr seid an verschiedenen Standorten, ihr arbeitet weltweit. Wie gelingt das?
Eine sehr, sehr gute Frage. Also, da würde ich ja sagen, reagiert eigentlich jeder Mitarbeiter unterschiedlich, weil manche suchen dann bewusst vielleicht noch mehr Austausch als vorher. Andere sind eventuell etwas zurückgezogen. Und ohne mich davon, sage ich mal, beirren zu lassen, ist mein Managementstil immer sehr transparent zu sein, offen, Dinge offen anzusprechen. Ich glaube ganz klar daran, dass wir immer auch den, sag ich mal, Elephant in the Room benennen sollten, wenn jemand mal die Möglichkeit braucht, vielleicht etwas mehr von zu Hause aus zu arbeiten, etwas mehr Flexibilität haben möchte, oder auch sagt, ich brauche neue Themen, ich möchte mich anders entwickeln, vielleicht möchte ich auch sogar ein neues Team gehen. All diese Wünsche offen zu diskutieren und sich da nicht vor zu verschließen. Die Herausforderung liegt bei mir oftmals auch darin, dass es ja unterschiedliche Layers, gerade auch im Corporate Environment, gibt. Und dort gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Und das heißt, da entsprechend auch für mein Team zu filtern, das sehe ich als meine Aufgabe, um ein ausgeglichenes Teamumfeld schaffen zu können. Und wirklich auch, es ist leider auch eine Zeit, in der viel Hiring Freeze stattfindet, ne, was ich auch in anderen Unternehmen höre und sehe. Teams eigentlich aktuell oftmals viel zu klein aufgestellt sind, weil vielleicht auch Personen gekündigt haben oder gehen mussten und diese nicht nachbesetzt worden sind. Die Rollenverteilung und die Themenverteilung bleibt oftmals gleich. Das heißt, oftmals ist auch so ein bisschen das Frustrationslevel schon sehr hoch. Auf der anderen Seite können wir keine Weiterentwicklungsgoodies unbedingt anbieten, keine Gehaltserhöhung. Aber was wir immer machen können, ist eine Art Mentorship, also zwischen Manager und Mitarbeiter oder auch vielleicht Seminare anbieten, intern auch Vorträge mit aufzusetzen. Ich habe auch in meinem persönlichen Netzwerk natürlich tolle Frauen und Männer, die ich dann darum bitte, ob sie vielleicht einen Inspirational Talk halten könnten und das Team entsprechend mitzunehmen über rhetorische Skills oder darüber, wie man aktuellen Zeiten zum Beispiel KI anwenden kann, wie kann man seinen Alltag verbessern, effizienter gestalten. Also es gibt immer noch viele Themen. Aber wir müssen uns nur ein bisschen umschauen, nach links und rechts schauen, unser Netzwerk entsprechend aktivieren und auch das, was wir vielleicht im Unternehmen gerade nicht abbilden können, eventuell mit privatem Netzwerk gegenhalten, um zu schauen, dass es immer auch konstante Inspiration gibt.
Ja, das ist eine tolle Idee. Das eigene Netzwerk auch, ne? Wo du Inspiration rausziehst, Menschen, die Mentoren für dich sind, auch weiterzugeben. Das finde ich total schön, absolut. Weil wir haben ganz viele Ressourcen und oft vergessen wir das, was es schon alles gibt und was wir nutzen können oder aktivieren können. Ne? Das sind zum Teil scheinbar kleine Sachen, die dann aber auch einen großen Unterschied machen können. Ne?
Genau. Und dass das Team eben auch sieht, dass man weiter in sie investiert. Ob es jetzt auf persönlicher, auf beruflicher Ebene ist, das Gedankengut, was man auch reinsteckt in die Kommunikation. Und das kann man dadurch sehr, sehr gut aufzeigen, finde ich.
Du sprichst auch davon, dass du dein Team schützen möchtest, aber gleichzeitig auch sichtbar machen möchtest. Wie gelingt dir dieser Spagat, ne? So schützen und sichtbar machen? Wie macht ihr das bei euch im Team oder in der Firma?
So, das ist auch ein Thema. Ich glaube, erstmal muss sich jeder darüber bewusst sein, möchte sie eigentlich visibel sein oder nicht. Dann gilt es in nächster Instanz darum, für mich als Managerin nochmal zu evaluieren, zu schauen, wenn jemand vielleicht auch nicht sichtbar sein möchte, woran liegt das denn? Ist es Unsicherheit in der Präsentation, in der Selbstdarstellung etc.? Und daran kann man arbeiten. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal ein größeres Team bekommen, es sind zwei Teams zusammengelegt worden und mir war es von Anfang an wichtig, insbesondere ein Teil des Teams, welcher nicht so stark visibel gewesen ist in der Vergangenheit, noch visibler werden zu lassen. Und da bin ich auch in die, sag ich mal, 1:1 in einen Austausch gegangen, um zu schauen, was hat eigentlich in der Vergangenheit gefehlt. Und viele wollen gerne 1, 2, 3 Mal im Vorfeld die Präsentation gegenchecken, die Inhalte gegenchecken, brauchen auch das Sparring sehr stark. Und andere sind da schon sehr selbstbewusst und gehen gerne auf die verschiedenen Vorträge, verschiedenen Meetings mit rein. Also das heißt, auf der einen Seite zu schauen, wie kann ich mein Team entsprechend darauf vorbereiten, was fehlt ihnen aktuell, wenn sie noch unsicher sind, aber dann auch ganz klar die Möglichkeiten aufzuzeigen, weil das ist meine Verantwortung als Managerin. Ich kenne die Meetings, ich bin in den Meetings mit eingeladen, ich habe ein Netzwerk auch natürlich intern aufgebaut, kann meinen Teammitglieder vorschlagen, kann sie in Projekte mit einbringen und ganz klar das Thema Ownership, also mir ist es wichtig, dass die Themen, an denen sie gearbeitet haben, sie auch selbst präsentieren können. Ja? Also natürlich mache ich eine Intro und leite das Thema entsprechend mit ein oder bereite entsprechend die anderen Stakeholder mit vor. Aber dann ist es mir sehr wichtig, dass sie selbst zu ihren Themen einstehen, damit sie auch selbst das Feedback bekommen. Weil wenn das Feedback immer nur über Messenger, über Dritte weitergegeben wird, dann ist es vielleicht schon ein bisschen biased, dann ist es ein bisschen geändert. Dann hat man ja immer noch so eine eigene Layer mit draufgesetzt, ja? Wie es vielleicht auch im eigenen Kontext passt, ins Team passt. Und ich persönlich habe am besten aus den Momenten gelernt, in denen ich selbst vor Ort mit gewesen bin. Und auch wenn ich noch 2, 3 Hierarchien unter den Personen gewesen bin, die mir das Feedback gegeben haben, war das eine sehr, sehr gute Lernkurve für mich.
Das glaube ich, ja. Und wie gehst du mit der Erwartung um, empathisch und leistungsorientiert zu sein. Also so den Team Spirit oder das Verständnis für Menschen irgendwie zu leben, aber auch gleichzeitig, es muss natürlich auch was passieren, ne?
Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich achte da gar nicht so drauf, welche Charaktereigenschaften ich mir dann so zuschreibe, weil ich bin eine sehr herzliche Person, sehr offen, ich lache gerne und viel. Und das passt auch nicht immer in den sehr strikten, gerade auch in Deutschland, Boardroom. Aber über den Punkt bin ich hinaus, dass ich sage, ich bin authentisch so, wie ich bin, was mein ganzes Potpourri an Charaktereigenschaften betrifft. Und ich bin ja auch in dem, was ich tue, erfolgreich. Und das gibt mir wiederum die Bestätigung, ohne jetzt genau dezidiert mit reinzugehen, war es jetzt meine empathische Art, war es die leistungsstarke Art, weil mein persönlicher Anspruch ist es, ein super Top-Notch-Exzellenz-Level abzuliefern und einen sehr, sehr guten, hohen Standard abzuliefern und auch die Extrameile zu gehen, nicht nur das zu liefern, was gefragt ist, sondern immer noch an ein, zwei, drei andere Ecken zu denken, ja, und sagen so, by the way, wir sollten uns das und das vielleicht noch anschauen oder gute Frage, aber ich habe dazu noch einen Add-on oder noch etwas hinzuzufügen, weil das ist für mich die Art, mit der man sich auch gerade im Corporate-Umfeld sehr stark differenzieren kann, ja, dass mein Team und auch unser Management weiß, ich vergesse nichts, ja, natürlich werde ich auch mal was vergessen, aber das ist mein Anspruch, dass auch wenn es irgendwann mal bei einem kleinen Gespräch beim Coffee-Chat mal gesagt worden ist, dass ich mich daran erinnere. Ich mache mir dazu eine Notiz, ich komme auf das Thema wieder zurück und das findet auch intern eine sehr hohe Wertschätzung. Und gleichzeitig empathisch ist für mich etwas oder Empathie ist für mich etwas, was so in meinem Alltag als Given mit ist, weil ich sehr stark auch mal analysiere und mir das sehr wichtig ist, dass wir alle in einem Strang ziehen. Aber dann erwarte ich auf der anderen Seite auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, weil wir sind nicht die, sag ich mal, die Good Times Manager, ja, sondern das ist Grundatmosphäre im Team muss klar sein, die Ziele müssen klar abgesteckt sein, es muss ganz klar kommuniziert sein, wo es hingeht. Aber dann erwarte ich auch ein sehr hohes Level an Eigenverantwortung und auch eben wieder die Feedback-Kultur, Dinge anzusprechen, wenn sie mal nicht so passen. Aber klar, und ich glaube, ich weiß auch, woher deine Frage kommt, dass bei Frauen oftmals so das Thema, ich bin sehr leistungsstark, leistungsorientiert, auf der anderen Seite bin ich ein sehr empathischer Mensch. Aber für mich gehen diese Sachen so wirklich Hand in Hand, fließen einander über. Und ich glaube, je senioriger man in seiner Karriere ist, desto mehr hat man da auch seine eigenen, so eigene Ways of Working gefunden.
Ja, ja, toll. Sehr schön, sehr inspirierend, dass das Hand in Hand für dich geht. Das scheint ja für einige, zumindest auch bei Männern, oftmals irgendwie so ein, ja, so ein Paradox zu sein. Und ich finde es schön, wenn es eigentlich kein Paradox mehr ist, sondern aus einem Guss kommt, wie du das so schön sagst. Sehr schön. Du verbindest sehr stark Marketing mit Digitalisierung, mit Messbarkeit. Was inspiriert dich am meisten an Digitalisierung oder von wem lernst du auch am meisten in diesem Bereich?
Also ich lerne viel auch von anderen Industrien, von dem Austausch, auf Events, von Partnern, ja, sei es jetzt auch Meta und Google, die neue Innovationen vorstellen, ohne den Sales Pitch dahinter, sondern um ganz klar zu schauen, was kann ich eigentlich im Unternehmen aktuell verändern. Ich lerne viel aufgrund dessen, wie ich mein Team jetzt strukturiert habe, weil wir eben auch das ganze Insights-Team mit aufgenommen haben. Das heißt, im Marketing ist es ja schon seit einigen Jahren so, dass gerade auch wenn Budgets gekürzt werden, wir ganz klar idealerweise unseren ROI kennen müssen, ja, die verschiedenen Kanäle. Je besser ich den ROI kenne, desto besser kann ich auch intern meine eigenen Marketing-Taktiken verkaufen und weiß auch ganz genau, wenn was gekürzt wird, was fehlt uns dann eigentlich an Online- oder Offline-Umsatz. Und für mich hat sich jetzt gerade auch beim Thema AI nochmal super viel abgezeichnet, wie wir intern auch Effizienzen generieren können, wie wir uns noch besser aufstellen. Und das heißt, der Austausch ist super wichtig, aber auch der Austausch mit meinen Teammitgliedern, mit anderen Teams. Wir organisieren immer wieder Cross-Team-Sessions, in denen gerade auch jüngere, neue Teammitglieder mal berichten, wie sie es vielleicht auch in anderen Unternehmen erlebt haben. Weil klar, ich denke, wir alle können viel auch von vorherigen Jobs, Insight, ich war auch bei Amazon und bei Google. Das heißt, da war schon sehr, sehr technisch oder war quasi immer Digitalisierung first. Aber auch hier, es hat sich so, so viel getan. Und Gerade arbeite ich auch an einem Pitch für verschiedene AI-Tools, um zu schauen, wie werden wir eigentlich bei verschiedenen LLMs wahrgenommen, welche Verbindung werden wir gebracht, vielleicht auch mit anderen Marken. Und da sich immer weiter konstant fortzubilden, finde ich persönlich sehr wichtig.
Ja, es hört sich spannend an. Wie kompatibel ist KI für die Luxusbranche, die ja eine sehr spezielle Ansprache hat an ihre Kundschaft, ne? Und KI ist systematisch, läuft nach Mustern ab. Wie spannend ist KI für euch?
Also KI ist, denke ich, für alle Industrien spannend, weil es ist ja kein in dem Sinne Top-Down-Ansatz, ne, sondern es ist der Ansatz, in dem wir auch schauen, wie werden wir eigentlich als Marke wahrgenommen. Und unsere Kunden sind ja überall. Und das heißt, egal, wo sie nach uns suchen, ob bei Google, bei ChatGPT, bei Claude, wir müssen wissen, wie unsere Wahrnehmung ist, mit welchen anderen Marken werden wir in Verbindung gebracht, welche Produkte sind am meisten gesucht. Das heißt, es ist absolut relevant, auch dort präsent zu sein und auch jetzt schon die richtigen Tools mit onzuboarden, mit denen wir auch das Ganze analysieren können.
Dann kommen wir doch zurück zu dem Spannungsfeld zwischen, also was Markenaufbau angeht, zwischen Performance getrieben zu sein, also Messbarkeit, skalieren über Ads oder E-Com oder was auch immer, und Menschlichkeit mit drüber bringen. Also so dieses Spannungsfeld zwischen Hightech und High-Touch. Also ganz stark Technik und oder Technologien und die Ansätze einbringen und gleichzeitig auf menschlich bleiben und Kunden über Menschlichkeit ansprechen.
Ja, also was ich mir in den letzten 2 Jahren stark angeschaut habe, ist die Wahrnehmung auch von Marken über verschiedene Generationen hinweg. Und wir sehen, dass in Gen Z, in Gen Alpha eine richtige Personalisierung der Marke stattfindet. Und das ist auch der Grund, warum viele Marken ihren Brand Space erweitern, ne? Mit Cafés, mit Wellness Hubs etc. Also die Marke wird richtig erlebbar. Und diese Kombination ist sehr wichtig, weil wenn es rein performanceorientiert wäre, würde ja so das Herzblut auch fehlen, ja, in der Marken- und Außenwahrnehmung. Und ich denke, es ist auch immer wichtig, noch das Ganze zu unterfüttern, weil you have to walk the talk, ja, also das, wofür wir oder was wir kommunizieren, dafür müssen wir entsprechend auch einstehen. Und wenn wir nicht erlebbar sind und nicht greifbar sind als Marke, fällt es Kunden ganz schwer, diese Connection entsprechend zu ziehen. Das heißt, ich würde immer dazu raten und zu schauen, wo steht man gerade als Marke, wie sieht die Awareness aus, wie sieht also die Markenwahrnehmung, dann auch die individuellen Pfeile, sage ich mal, in der Markenwahrnehmung, womit wird man aktuell assoziiert, wie ist die Konnotation und was fehlt eventuell auch im Vergleich dazu, wie man gerne wahrgenommen werden würde. Und dann auch diese Kombination aus, wir wollen nicht nur vorgeben, wie wir wahrgenommen werden wollen, sondern wir müssen auch auf die Kunden hören gleichzeitig. Das ist auch mal so ein schmaler Grat, beides mit einzubeziehen. Und sobald dieses Dach, sag ich mal, der Markenwahrnehmung klar ist und auf verschiedene Generationen ausgerichtet, dann geht man in die Performance- und Analysezeit oder in die Wahrnehmung wieder, um dann auch zu schauen, wie kann ich das Ganze nun eigentlich tracken? Ja? Wie kann ich intern kommunizieren, was sich verändert hat? Weil wenn ich dann anfange, auch in verschiedene Marketingkanäle zu investieren, muss ich ja reporten und schauen, was funktioniert nicht. Das heißt, spätestens, wenn ich anfange, Budgets in verschiedene Marketingkanäle zu geben, muss ich auch mein Tracking haben. Und dann, sobald das Tracking steht, hoffentlich so viel es geht in-house, ist es wichtig, entsprechend zu optimieren.
Was sind so Erkenntnisse, die dich am meisten überrascht haben von, also so in innovativer, so im innovativen Datenbereich, ne? Also wie können Kundendaten oder Tracking-Daten innovativ dann genutzt werden?
Also es kann ja viel für die dezidierte Ansprache von Kunden genutzt werden, ne? Also da gibt es immer sehr gute Insights. Dann auch, welche Marketingkanäle haben eigentlich den größten Impact auf Online-Sales und welche auf Offline-Sales Da werden einige Marketingkanäle stark unterschätzt, andere werden überschätzt. Und das, denke ich, muss jeder für sich herausfinden, wo der größte Hebel ist. Wenn es auch darum geht, möchte ich jetzt zum Beispiel gerade an Brand Awareness arbeiten, ja, möchte ich meinen Bekanntheitsgrad steigern oder möchte ich gerade Abverkäufe generieren und Umsatz erhöhen. Idealerweise arbeitet man ja immer an beidem, aber wenn man sich entscheiden muss, sollte man schon die richtigen Daten zur Hand haben, um entsprechend auch die Marketingstrategie ausrichten zu können. Und da waren für mich viele Überraschungen, was so die Insights angeht. Auch dann wieder über Generationen hinweg, über demografische Daten hinweg. Vielleicht auch dann der Grund, warum man sich für eine gewisse Marke, ein gewisses Produkt entschieden hat. Das ist oftmals was ganz anderes, als man selbst irgendwann hat und auch mal, als man es selbst in die Marketingkommunikation gegeben hat. Ne? Also diese Interpretation der Marke ist, finde ich, ein super spannendes Thema. Und da kann man auch viel Zeit und Budget investieren in Consumer Insights, Behavioral Studies. Es ist ein super, super spannendes Thema.
Mhm. Ja. Was ist eine Kennzahl, die für dich unverzichtbar ist, die vielleicht man gar nicht so beachtet? Also was ist für dich ein Must-Have? Was muss getrackt werden? Oder was ist ein KPI, wo du sagst, also auch mal unbedingt?
Also das kommt auch wieder sehr auf die Branche an. Was für mich sehr wichtig ist, ist die Markenwahrnehmung, also der Bekanntheitsgrad der Marke und auch unser Media Value über verschiedene Plattformen hinweg. Und ich glaube, viele schauen sich auch Brand Demand von Google an. Da muss man darauf achten, das ist ja mittlerweile auch die, wie wir auch schon sagten, viel Brand Demand zu entweder Online-Retailern geht, ja, also auch zu Amazon beispielsweise oder auch mittlerweile zu den verschiedenen LLMs. Da verändert sich ja auch die Share, dass auch die Suchanfragen und Art der Suchanfrage sich stark geändert hat. Also das ist, denke ich, so finde ich so das Brot und Butter, sage ich mal, Bread and Butter, um einmal zu kennen, wie ist eigentlich gerade die Nachfrage meiner Marke und mit welchen Produktkategorien, mit welchen Attributen, mit welchen Charakteristika werde ich entsprechend assoziiert. Und daraufhin gehen, das ändert sich dann wieder Markt für Markt, Generation für Generation etc. Und daraufhin gehen kann man ein ganz gutes Konstrukt aufbauen, um zu überlegen, wo will ich denn weiter investieren? Wo lasse ich jetzt noch Geld reinfließen? Ist es die Wahrnehmung? Sind es die Hero Products, also die Produkte, die am meisten Nachfrage haben auf Marktebene? Also das ist so Brand Demand, Brand Desirability, Media Value, das sind so die KPIs, die ich mir anschauen würde.
Mhm. Ja, spannend. Dann gibt es auch so diesen, jetzt in diesen wirklich sehr tiefgreifenden Veränderungszeiten, so diesen Tanz zwischen Tradition und Innovation, gerade für Unternehmen, die schon länger am Markt sind. Auf was würdest du da schauen? Wie meistert man diesen Spagat? Also Dinge weiterzuentwickeln, was behält man, was entwickelt man weiter, was macht man komplett neu? Wie ist da deine Erfahrung?
Also wenn man erstmal schon die Tradition hat, ist es meiner Meinung nach ein großes Geschenk. Auch in der Sportindustrie, wenn man eine Historie hat, wenn man Produkte hat, die man auch mal wieder aufleben lassen kann, aus verschiedenen Jahrzehnten, von verschiedenen Sponsoren, Brand Ambassadors, Talents, ja, das ist viel, viel Historie, die dahinter steckt. Und das heißt, es ist als Marketeer schon mal ein großer Schatz, an dem man sich bedienen kann. Und das heißt, die Kunst liegt für mich darin, dass bereits Geschehene in die Echtzeit zu interpretieren und zu schauen, wie ist es heute relevant, welche Talenten sollte ich zusammenarbeiten, welche Produkte sind heute auch on demand und was brauchen die Kunden eigentlich noch? Ne? Wo hat vielleicht auch eine Übersättigung im Markt stattgefunden oder wo gibt es aktuell noch Nachfrage? Und da auch die Kunden immer wieder zu überraschen, ist ganz, ganz wichtig. Aber der Hintergrund und das Wissen schon mal zu haben, dass man eine Traditionsmarke hat, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Und das ist ja auch das, so mit Startups, denke ich, schon immer wieder auch viele Vorteile haben, weil sie komplett from scratch die Marke aufbauen können, sich ganz genau aussuchen können, wie sieht die Zielgruppe aus und welches Wertesystem spiele ich aktuell mit ein. Wohingegen man dann bei einer Traditionsmarke manchmal eher auch damit beschäftigt ist, so ein bisschen aufzuräumen oder auch zu schauen, was hat in der Vergangenheit stattgefunden, worauf liegen wir eigentlich keinen Wert mehr? Und dann geht man eben in die Transformationsprozesse.
Mhm. Ja, und dann kommt vielleicht auch sowas ins Spiel, wie dass sich vielleicht so ein Markenimage verselbstständigen kann. Ne? Also je nachdem, wie das dann im Markt ankommt. Hast du sowas auch schon mal gehabt, dass du diese Situation hattest, gar nicht mehr vielleicht so kontrollieren oder steuern zu können, weil der Kunde oder der Markt oder irgendetwas auch einen starken Einfluss auf die Marke nimmt? Also da dieses Spannungsfeld zwischen wie Kunden das Rezept aufnehmen und wie die Firma das Image steuert. Gibt es da auch dieses Spannungsfeld? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Oder was ist deine Erfahrung damit?
Also aus meiner Erfahrung bei Montblanc beispielsweise, auch eine Traditionsmarke mit über 100 Jahren schon im Business, ist es auch so, dass da ein sehr wichtiger Aspekt auf die Generationen liegt, ja, das Giving on between generations, also dass das Produkt als sehr, sehr langlebiges Produkt wahrgenommen wird, was wunderbar ist. Auf der anderen Seite ist es dann manchmal gar nicht so leicht gewesen, diesen Innovationsfaktor mit reinzunehmen, ne? Weil manche Produkte, oder ich würde auch sagen, bei einer Patek Philippe zum Beispiel, ja, bei Uhren, die sehr, sehr starkes Langlebigkeitsimage haben, ist es manchmal gar nicht so on demand, neue Produkte zu kaufen, sondern da geht es dann eher um die Ausdehnung oder Erweiterung verschiedener Produktkategorien, um damit den Markt zu gewinnen. Also es ist, sage ich mal, viele Vorteile, ja, und das ist ja auch genau das, was wir wollen, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, dass das Produkt über Generationen hinweg weitergegeben wird. Auf der anderen Seite ist es auch toll, den Freiraum zu haben, um Marken und Definitionen neu zu schaffen. Und das ist aus meiner Erfahrung her super, wenn man neue Produktkategorien aufbauen kann.
Mhm. Ja, und jetzt ist für jüngere Generationen so ein Luxus oder bedeutet für sie auch irgendwie Lifestyle, ne? Und worauf müssen Marken heute achten? Bei Generationen, die zum Beispiel Luxus ganz anders definieren, also mehr durch Erlebnis anstatt Besitz reagiert, ne? Siehst du da auch ein anderes Reagieren der Marken oder der Häuser auf die jüngeren Generationen?
Also ich sehe bei den jungen Generationen, dass sich das Verhalten und auch, ich meine, die Spending Power, wie viel gibt man überhaupt aus und wofür gibt man es aus, dass sich das sehr, sehr stark verändert hat. Und eine der Hauptfaktoren heute, wofür man noch Geld ausgibt, ist, also auf der Wellness, Longevity, viel Investment quasi in sich selbst. Und parallel ist der Secondhand- und Vintage-Market sehr stark geworden. Das heißt, da hat definitiv eine Veränderung stattgefunden. Und auch, denke ich, zu Recht, ne? Weil wenn wir einen guten Job gemacht haben und langlebige Produkte aufgebaut haben, dann ist es eben auch so, dass diese wieder von Generation zu Generation neu interpretiert, neu kombiniert werden. Und ja, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es sind viele tolle Studien auch zu dem Thema in unsicheren Zeiten, wofür geben Kunden eigentlich Geld aus? Und das sollte man sich als Marke, denke ich mal, anschauen, um zu gucken, wie kann man in diese Faktoren mit einspielen.
Gut, dann machen wir weiter zwischen Markenaufbau und emotionaler Bindung. Wie sieht das aus? Ne? Also wir haben Marken, die Love Brands sind, die über Generationen Love Brands sind. Was kann man von denen lernen? Wie baut man so diese emotionale Bindung über Generationen, für Menschen ja dann für das ganze Leben auf? Ne?
Mhm. Also das ist, denke ich, sehr schwer zu beantworten, weil das so, so unterschiedlich auch ist. Also ich denke, Relevanz in verschiedenen Generationen und über Generationen hinweg, sich da auch so am Zahn der Zeit zu orientieren, was ist eigentlich gerade gefragt, als Marke auch das Wertesystem, die Charakteristika, wofür wollen wir stehen, das einmal für sich gerade gezogen zu haben und dann immer zu priorisieren. Also auch in unsicheren Zeiten, auch wenn die Markenwahrnehmung wieder anders ist. Also ganz klar zu sagen, das sind unsere Top-Pillars. Alles, was wir machen, spielt auf diese ein. und da auch die Teams, die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Und Love Brands werden auch dann wieder von Land zu Land unterschiedlich interpretiert. Also das ist ganz schwer, da so ein Rezept rauszugeben und auch was am besten funktioniert über die Generationen hinweg, ob es eine Online- oder Offline-Experience ist oder ähnliches, das variiert sehr, sehr stark.
Mhm. Gibt es für Datensteuerung im Marketing auch Grenzen, dass du sagst, ja, okay, und jetzt hier müssen wir mal ganz was anderes, ganz anderen Ansatz fahren, oder ist das ohne Grenzen?
Ja, wenn man als Marke oder als Brand einen sehr starken Fokus auf Kreativität hat, dann sollte man die Kreativität nicht aushebeln und dieser auch ihre Daseinsberechtigung lassen und schauen eher, wie kann man mit den Teams auch entsprechend zusammenarbeiten, wie kann man vielleicht erste Ideen, erste Ansätze auch datentechnisch unterfüttern, aber nicht im Vorfeld das Ganze schon auszubremsen.
Ja. Kommen wir mal zu Female Leadership, auf Female Leadership zu sprechen. Da hast du ja deine Karriereplattform Dual Shift gegründet. Was brauchen Frauen heute oder was sind immer noch die größten Hürden, die individuell oder systemisch, die du auch mit Dual Shift adressierst?
Also zum einen das Thema Netzwerk, sich stärker noch miteinander zu verbinden und auch nicht in reine Frauennetzwerke unbedingt nur zu gehen, sondern sich da vielleicht auch eine Kombination aus Unisex-Netzwerken, sage ich mal, zu suchen oder vielleicht auch schon auf das Hierarchielevel bezogen. Dann auch Vorbilder. Also mir zum Beispiel haben immer noch sehr viele Vorbilder oder generell Vorbilder gefehlt, die erfolgreich ja Familie und auch eine ambitionierte Karriere, vielleicht sogar eine wie in meinem Fall, die in mehreren Ländern auf mehreren Kontinenten stattgefunden hat, das Ganze erfolgreich miteinander zu kombinieren. Wie sehen die Support-Netzwerke aus und Co. Und auch das Mindset, ne? Eine Mindset-Veränderung, weil ich finde, es wird einem in meinem Vorfeld sehr, sehr viel Angst gemacht oder fast immer auch von Dingen abgeraten. Und es gibt wenig Menschen, die wirklich sagen, ach, das probierst du. Wenn du es nicht vornimmst, wird es eh nicht passieren. Das kriegst du schon hin. Und wenn man sich mal nach links und rechts umschaut, auch in unsere Nachbarländer, ja, ich denke, der in Italien, die Elternzeit 5-6 Monate, in Frankreich, von der Schweiz ist es noch kürzer. Und da eher über Konzepte nachzudenken, wie kann ich vielleicht auch schon früher in meinen Job zurückgehen und trotzdem auch mein Kind viel sehen. Und welche Infrastruktur bedarf es dafür? Und klar, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Ja, man muss entsprechend auch einen gewissen Punkt priorisieren. Aber dann geht es sich aus meiner Erfahrung schon auch noch sehr, sehr, sehr gut aus. Und das heißt, da wirklich eher eine Einstellung zu entwickeln, die einem Mut macht und über Lösungen nachdenkt, als dass einem von vornherein aber auch so viel Angst gemacht wird.
Ja, und was müssten Unternehmen verändern und was hat dir am meisten geholfen?
Also ich habe mein eigenes Netzwerk in fast allen meinen Jobs immer aufgebaut und eigene so Leadership Circles auch gelauncht, mich mit Frauen, aber auch Männern im Unternehmen zusammengetan, aus Mentor-Mentee-Sicht, aber auch eben aus der Leadership Circle-Sicht. Wir haben uns regelmäßig getroffen, ausgetauscht und da eben auch zu schauen, wie passen wir eigentlich entsprechend zusammen.
Ja. Und gab es auch Momente, wo du gesagt hast, Mensch, das ist doch schwer. Die hatten doch irgendwie, die ganzen Bedenkenträger hatten irgendwie doch recht. Oder gab es sowas? Oder hast du gesagt, nee, also es geht irgendwie doch. Es ist vielleicht manchmal knapp oder eng oder auch schwierig, aber es geht irgendwie doch.
Doch viel. Also man hat immer wieder, denke ich, Setbacks oder Momente, in denen man sich schon fragt, oh, wie geht das Ganze zusammen? Was mir da sehr geholfen hat, ist auch wieder der direkte Austausch, das Nachhaken, das Dranbleiben, wiederum auch das Vernetzen innerhalb des Unternehmens und auch das Thema Flexibilität ist super wichtig. Also wir müssen als Unternehmen auch Flexibilität anbieten für unsere Mitarbeiterinnen, gerade auch für die sich vielleicht gerade in der Phase befinden, Frauen und Männer, beide Elternteile auch mit einzubeziehen, die entsprechend vielleicht auch noch am Anfang so ein bisschen strugglen oder mehr Guidance benötigen. Wenn wir mehr Kinderbetreuung auch am Job hätten, wäre das absolut von Vorteil, da auch mehr Kontakte vielleicht herzustellen. Wir haben zum Beispiel auch eine Au-pair, die bei uns lebt, da vielleicht auch mal mit Netzwerken zusammenarbeiten aus der HR-Sicht, ne, die da entsprechend unterstützen. Eine Bekannte von mir, die hat ihre eigene Agentur mit über 300 Mitarbeitern und die hat Nannies vor Ort, die auch dann da sind, wenn das Kind vielleicht nicht in die Kita kann, die Kita gerade geschlossen ist oder ähnliches wegen Schließzeiten. Und dann vor Ort betreut. Und das finde ich so smart und so wichtig, das heutzutage mehr mit anzubieten. Bei meiner Konferenz beispielsweise haben wir auch eine Kids Area, damit man sich nicht entscheiden muss, gehe ich zur Konferenz oder nehme ich mein Kind mit oder vielleicht ist Betreuung abgesprungen oder so. Also das geht für mich wirklich Hand in Hand und ist kein Entweder-Oder. Und auch von vornherein wirklich die Partner absolut mit einzuspannen. Ich konnte auch nach 3 Wochen wieder auf Events gehen. Da war ich schon wieder auf einem Networking-Event, was mein Mann den Abend übernommen hat. Und da von vornherein ganz klar in den Austausch auch mit dem Partner, der Partnerin zu gehen und die Erwartungshaltung abzustecken.
Ja, ja, absolut. Und du hast eben sehr stark von Netzwerken gesprochen. Wie kommen Frauen dann in solche Netzwerke rein? Oder würdest du sagen, ja, dann selber gründen? Wenn es sowas nicht gibt, dann musst du halt selber dein Leadership Circle oder dein Netzwerk gründen.
Wenn es das noch gar nicht gibt im Unternehmen, würde ich das auf jeden Fall überlegen, es selbst zu gründen, mal mit HR sprechen, ob da Interesse besteht, vielleicht auch Sponsoring, ja, weil man kann sich natürlich im Unternehmen treffen, aber vielleicht, wir hatten dann immer einen externen Business Club auch angemietet, damit wir ein neutraleres Umfeld haben und auch frei sprechen können. Wir hatten Speaker, die auch vom Unternehmen übernommen worden sind finanziell, das war auch toll. Vielleicht gibt es da sogar ja Interesse, weibliche Führungskräfte zu sprechen, zu fördern. Und man kann in viele Netzwerke auch eintreten, sich bewerben, viel über Empfehlungen und dafür ist wiederum auch das eigene Netzwerk so wichtig. Weil wenn man schon jemanden kennt, der die einen dann auch entsprechend mitnehmen, vorschlagen kann, hilft das auch ungemein.
Absolut. Und du hast gesagt, ja, man kann nicht alles irgendwie gleichzeitig haben. Also würdest du auch sagen, dass dieses alles haben können eher ein Mythos ist? Also ja, dass es doch schwierig ist, irgendwie zu einer Zeit alles zu haben?
Also ich denke, es kommt darauf an, was man als alles definiert. Zum Ersten und dann zum Zweiten auch, aus meiner Erfahrung ist es so, dass man nicht alles gleichwertig gleichzeitig haben kann, sondern dass dort eine Priorisierung stattfinden muss. Weil wenn ich sage, es ist eine Businessreise nach Dubai, auf die ich mitfliegen muss und ich bin 2 Nächte weg, dann kann ich nicht gleichzeitig die Zeit mit meinem Kind maximieren. Was ich aber machen kann, ist, dass ich dann den Rest der Woche von zu Hause aus arbeite und zwischen Meetings mit ihm spiele beispielsweise. Ja, also dass man da sich die Woche ganz klar durchtaktet und dann wird man sich und der eigenen Vorstellung auch gerecht. Wenn man dann noch das Support-Netzwerk entsprechend um sich herum aufgebaut hat, für das Grundverständnis in der Firma gesorgt hat, dann finde ich, ist es wesentlich besser als das, was einem vorher gesagt wird. Und dann, also für mich, ich kann absolut sagen, ich habe das All, was ich als alles definiere, weil ich aber auch eben sehr, sehr strukturiert bin und sehr stark in die Planung gegangen bin und auch das Glück habe, muss man ja leider heutzutage auch von Glück noch sprechen, dass ich flexible Arbeitszeiten habe und auch noch mit Homeoffice und Präsenz das Ganze gut vereinbaren kann.
Und was hat dich angetrieben, The Dual Shift zu gründen, also neben deinem ehrgeizigen Arbeitsalltag?
Also ich hätte
Familienleben.
Ja, in der Elternzeit hatte ich endlich mal die Zeit, auch mir darüber Gedanken zu machen. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, auch ein Karrierenetzwerk zu gründen. Eben auch, um Frauen noch stärker miteinander zu verbinden, weil ich gesehen habe, wenn ich dann vielleicht mal Access hatte zu einem Netzwerkevent oder ich bei einem tollen Abendessen gewesen bin, ich war fast immer die einzige Frau oder vielleicht waren noch 1, 2 andere mit dabei, waren immer in der Unterzahl. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist auch in meiner Generation immer noch so, dass wir so viel tun müssen, laut sein müssen, den Status Quo challengen etc. Und ich hätte mal gedacht, wir sind schon wesentlich weiter, sind wir aber leider nicht. Und auch dieser Mythos, gerade auch bei Frauen um mich herum, dass man eins von beiden irgendwann aufgeben muss. Entweder hat man eine tolle, starke Karriere oder es geht noch bis zum gewissen Level. Dann kann man nicht mehr mitmachen, wenn man Kinderplanung vorantreiben möchte. Also dieser Grundgedanke, wie gesagt, auch das Mindset ist immer noch viel zu präsent. Und dafür möchte oder wollte ich auch eine Gegenbewegung ins Leben setzen, die sich genau auf dieses Thema fokussiert und Wege aufzeigt, wie man es miteinander kombinieren kann. Und als ich so nach kurzer Zeit, nach der Geburt meines Sohnes wieder auf Events gegangen bin, habe ich so viele gefragt, was, warum bist du denn nicht hier? Wie kann das sein? Wer unterstützt dich denn? Warum bist du denn nicht im Wochenbett so ungefähr? Also, dann ist das, nein, also das, weil ich weiß, also ihr könnt das genau, und das ist kein Hexenwerk, ihr könnt das ganz genau so auch aufsetzen und es ist auch kein riesiger Kostenfaktor. Und das ist so das, was mich so gestört hat. Und ich habe so viele tolle Frauen um mich herum gesehen, die da leider komplett aufgehört haben zu arbeiten. Und das, finde ich, darf einfach heutzutage nicht mehr der Fall sein. Wir brauchen die Frauen in der Wirtschaft. Wir brauchen die ganzen, sag ich mal, auch unsichtbaren Frauen, die zu Hause die Care-Arbeit leisten, dafür nicht entlohnt werden und tolle Ausbildung haben. Und das ist mein größter Antrieb.
Mhm. Du hast dir jetzt auch gleichzeitig eine Personal Brand aufgebaut. Hilft das bei all diesen Themen, die dich antreiben?
Das hilft, also was hilft, ist, dass ich nicht am Anfang meiner Karriere gegründet habe, weil ich jetzt schon ein starkes Netzwerk habe aus Partnern, die an die Mission glauben, aus Frauen, die in das Netzwerk eintreten, die zu den Events kommen, aus Speakern, die sich proaktiv melden und sagen, sie wollen gerne einen Beitrag leisten. Das hilft auf jeden Fall. Meine Personal Brand hilft auch zum Beispiel in der Social Media Kommunikation und auch aus meiner Sicht dass ich schon ein Beispiel dafür bin aus einer ambitionierten Karriere und auch Familie gleichzeitig. Das ist auch, finde ich, auch mal wichtig, dass man das auch repräsentiert, wofür man einsteht. Und das hilft, denke ich, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich eine Personal Brand habe, die jetzt in die Hunderttausende geht oder ähnliches. Also das würde wahrscheinlich noch mehr helfen.
Was hat dich persönlich und beruflich am meisten wachsen lassen?
Persönlich angestellt zu sein, weil man konstant Feedback bekommt aus allen Hierarchieebenen, ungefragt, zwischen Tür und Angel, auf die Meetings bezogen, auf Situationen bezogen. Also man hat immer ein Korrektiv. Und das auch im In- und Ausland zu leben, also auch auf verschiedener kultureller Basis. Und auch ganz oft wieder gab es Zeiten, in denen ich komplett vom Scratch gestartet habe. Also als ich alleine nach Singapur gegangen bin, für 2 Jahre und dort gearbeitet habe, kannte ich niemanden, habe alles wieder neu aufgebaut, immer mein Netzwerk gepflegt. Das Gleiche, als ich in New York gelebt habe, in London. Also da bin ich, glaube ich, sehr, ja, also kann ich mich sehr gut anpassen und mag das auch, mich selbst ins kalte Wasser zu werfen oder ins kalte Wasser zu springen, weil das einfach so tolle, ja, Wachstumsmomente für mich gewesen sind.
Das glaube ich. Welcher kulturelle Unterschied hat dich am meisten geprägt bei deinen vielen unterschiedlichen Stationen?
Die starke Arbeitsmentalität in Asien, aber auch in den USA, in New York. Ja, da finde ich, nimmt der Arbeitsalltag nimmt so viel Zeit ein und ist so omnipräsent, was in Deutschland und auch in Italien nochmal etwas weniger ist. Da geht es schon wieder mehr um Work-Life-Balance. Und in Asien und in den USA, finde ich, ist dieses Work-Life-Balance, wir sagen immer dann Work-Work-Balance, weil wenn man dann noch Sport oder Ähnliches mit unterkriegen möchte, muss man eben um 5 Uhr aufstehen. Und also dieses Ambitionslevel, finde ich, ist unglaublich hoch.
Ja, das stimmt. Was erfüllt dich am meisten oder wann fühlst du dich erfüllt? Als letzte Frage.
Wenn ich sehe, dass die Themen, die ich mir selbst vorgenommen habe, aufgehen, wenn ich wie bei der Konferenz sehe, dass Frauen wirklich da morgens bis um 9 bis abends um 6, 6:30 präsent sind, Fragen stellen, aufmerksam zuhören, sich austauschen. Und ich merke, dass das Programm, was ich zusammengestellt habe, sinnvoll ist, sie interessiert, sie weiterbringt und auch, dass im Nachhinein noch so viele Deals stattfinden. Ich sehe immer mal wieder jede Podcast-Einladung, gemeinsames Dinner organisiert, co-branded Event. Also, dass wirklich die Frauen auch Deals aufziehen und dranbleiben und es ganz egal danach ist, über wen man jemanden kennengelernt hat, sondern Hauptsache, man hat sich kennengelernt und man traut sich auch ganz schnell darüber zu sprechen, Business-Synergien zu finden und das Ganze in diesem Bereich abzustecken. Also das finde ich total erfüllend, Nach der Konferenz haben mir auch einige geschrieben, die sagen so, ich werde jetzt die Promotion einfordern oder werde jetzt meinen Job ändern oder möchte mich jetzt parallel selbstständig machen. Also immer wenn was passiert und das, was man sich im Vorfeld so vorgenommen hat, wenn das dann Realität wird, das ist für mich die größte
Erfüllung. Sehr schön. Ja, danke, Maria, für deine Zeit, für deine Erkenntnisse, für das Teilen deiner Erfahrung. Sehr inspirierend. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.